Hallo, hier ist wieder da. Bevor wir starten, ich will dich eben noch auf die Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands aufmerksam machen, die VTAD. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Schau mal vorbei auf der Website vtad.de. Wir bieten an, zweimal im Monat ein Webinar mit namhaften Experten aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch international. Wir haben natürlich ein Ausbildungsprogramm und selbstverständlich haben wir auch regionale Treffen unter Gleichgesinnten auf Augenhöhe. Schau mal vorbei auf der VTAD. Freue mich auf dich.
Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist wieder Nadal und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. Für diese Folge habe ich mir den Trader, Autor und Systementwickler Urban Jeckle eingeladen. Bevor wir in das Gespräch gehen, bitte achte auf die Risikohinweise und Disclaimer in den Shownotes. Und ich habe natürlich auch ein Angebot für dich dabei, nämlich die Möglichkeit, dir das aktuelle Traders Magazin kostenlos zu sichern. Den Link hierzu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen und gute Impulse.
Urban, freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir mal so ein bisschen über, ja, jetzt nicht nur Trading zu sprechen, sondern auch Anlage, investieren. Und du bist ja mit Trading Systems, dein Buch, und das ist, glaube ich, in der zweiten Auflage erschienen.
Klar, gerne, ja. Ja, das dabei ist jetzt schon die zweite Auflage, ich habe es 2010,
okay,
war die erste Auflage, da war das Buch noch ungefähr so dünn.
Ach, halb so dick, ah, ja,
und
okay.
Dann wollte ich einen kurzen Update machen, aber irgendwie wurde es dann immer länger und länger.
Ja.
Zentraler Bestandteil ist ein Bollinger-System. Das kann man mit AmiBroker sehr gut backtesten. Mhm. Und da mache ich auch ein bisschen Schulungen in dem Bereich. Aber Vorwarnung für die deutschen Leser, ist halt alles auf Englisch. Aber
ja, Trading ist ja letzten Endes aus dem englischsprachigen Bereich, ja, oder viel in der Literatur kommt daher. Von daher für die meisten sollte es kein Stolperstein sein. Was für mich natürlich und natürlich für viele andere auch bestimmt interessant ist, Urban, wie bist du denn eigentlich so zum Trading oder zum Handel allgemein gekommen?
Also bei mir war es irgendwie eine Faszination in dem Moment, wo ich Geld gehabt habe. Eigentlich nach dem Studium, wo ich angefangen habe, damals in so einer Physikfirma als Physiker. Und ich war eigentlich immer so ein sicherheitsbewusster Mensch. Also ich hatte auch davor schon ein bisschen Geld, aber ich habe erst angefangen zu investieren, wo ich wirklich so ein gesichertes Einkommen hatte und habe das dann immer so nebenher gemacht. Das war 1995, damals Japan, Börse online, Japan Aktien. Und ich habe bestimmt 2-3 Jahre gebraucht, obwohl die Börse damals gestiegen ist, ähnlich wie jetzt, bis ich überhaupt mal profitabel war. So.
Was hat denn den Ausschlag dann gegeben, um profitabel zu sein? Also wo war für dich denn der Durchbruch?
Ich glaube, bei mir kann man nicht sagen, dass es ein Durchbruch war, sondern das war einfach so stetige Fortbildung. Okay. Ich hatte das Thema so fasziniert. Also erstens mal war ich immer ein Mensch, der auch immer mal ein bisschen riskiert hat. Also ich habe einfach die Aktien gekauft und geguckt, was passiert. Und ich denke, das ist einfach so ein Lernprozess, den man nicht umgehen kann, dass man letztlich einfach natürlich in beschränktem Maße, also ich würde jetzt niemandem empfehlen, der jetzt, sagen wir mal, ein Vermögen von 300.000, 400.000 Euro hat, dass er da gerade mit einem riesigen Vermögen da jetzt gerade reingeht. Aber ich denke, wenn es nicht ein bisschen wehtut, auch wenn man verliert, dann lernt man nicht so viel dazu. Und parallel war ich halt immer so völlig fasziniert von allen möglichen Literatur.
Ja.
Damals gab es ja noch vor dem Traders, gab es das sogenannte Eberts Terminmarktmagazin, das kennt heutzutage niemand mehr.
Also ich
habe da noch ungefähr 50 Magazine daheim rumliegen, also aus den 90er Jahren.
Ja.
Und das Spannende beim Trading ist ja auch, vieles wiederholt sich. Also eigentlich wird das immer wieder neu erfunden, aber was eigentlich bleibt, sind so die Komponenten, dass immer die Psyche wichtig ist, dass wichtig ist, wie viel riskiere ich pro Position, wo legt man seinen Stopp hin, und die meisten Menschen denken halt immer, das Allerwichtigste wäre der Einstieg und dass man was ganz Tolles findet.
Ja.
Aber es ist eigentlich immer so ein ganzheitliches Prinzip, dass man 5, 6, 7 verschiedene Sachen gleichzeitig beachten muss. Und also du kennst es ja, ich meine, du bist ja Vollzeit-Trader und machst sehr interessante Sachen und machst auch sehr gute Schulungen. Und ich denke, du kannst keine einzige Komponente weglassen, insbesondere nicht die psychische, weil du kannst an einem Tag einfach so viel verlieren, wie du davor in Wochen dir aufgebaut hast, wenn man
locker,
wenn man nicht aufpasst. Das geht halt
ganz relativ locker,
schnell.
Ja. Umgekehrt geht es leider nicht so einfach.
Genau.
Du kannst dir an einem Tag alles verdienen, was dir. Ja, aber im Endeffekt, du hast ja mehrere interessante und auch wesentliche Punkte angesprochen. Einmal, du hast begonnen, wirklich den Handel aufzunehmen, als du eigentlich das gar nicht nötig hattest.
Richtig.
Wie wichtig ist das denn überhaupt, um dann in Ruhe zu arbeiten? Das heißt, ich verstehe, du hast eigentlich neben dem Beruf angefangen.
Also, ich denke, dass es sehr wichtig ist, erstmal eine Phase zu haben, wo man ein gewisses Sicherheitsnetz hat. Hm. Oder es zusammen, also gut, zusammen finde ich auch schwierig. Wollte jetzt sagen, zusammen mit dem anderen Trader. Mhm. Man kann von dem bestimmt irgendwas lernen. Man kann von jedem was lernen, in so Schulungen wie jetzt mit dir zum Beispiel. Mhm. Aber ich denke, letztlich muss man es ja selber machen irgendwann. Und in dem Moment, wo man da halt steht und das Risiko ist zu hoch,
ja,
dann kann man das psychisch nicht mehr so in der Balance halten. Hm. Ich denke, die Menschen sind natürlich unterschiedlich. Manche Leute klettern auch, was weiß ich, auf hohe Häuser oder was weiß ich alles, wo andere Leute sofort Angst kriegen. Aber im Prinzip ist es ja so, man setzt sein Geld ein und es tut auf jeden Fall gut, wenn das einfach so viel ist, wenn man es verliert, dass man das verschmerzen kann,
ja,
dass einem nicht irgendwelche Bekannten oder irgendwelche Leute, wo man halt Schulden dann gemacht hat, in Gefahr kommt oder überhaupt so ein schlechtes Gefühl dabei kriegt, dass man nicht weitermachen mag. Das ist der Grund, warum viele aufhören, weil sie einfach einmal sich die Finger verbrannt haben, gerade die ganzen Leute im neuen Markt da,
ja,
zum Beispiel, und einfach zu hohe Positionen und zu schnell zu viel. Es ist wie mit jeder Sportart. Man muss es langsam lernen, das ist ein stetiger Prozess. Ich würde sagen, das hat mich mehrere Jahre gekostet und ich würde nie sagen, dass ich am Ende des Prozesses bin, weil die Märkte ändern sich.
Ja.
Da hat sich sehr viel auch die letzten 20 Jahre verändert. Ja. Wo ich angefangen habe, die ersten Handelssysteme zu programmieren, damals mit Excel und mit Metastock und dann kam TradeStation.
Ja.
Und heutzutage mache ich ja so Portfolio-Tests mit AmiBroker. Mhm. Das wird alles komplizierter, es wird schneller. Mhm. Die Märkte sind viel mehr kontrolliert als früher von automatischen Handelssystemen. Mhm. Nichtsdestotrotz sind es immer noch Menschen am Werk und es sind viele Sachen gleich geblieben, aber manche Sachen ändern sich halt auch. Mhm.
Wo ist denn da immer noch der Vorteil, obwohl ja so viele Algorithmen unterwegs sind oder hauptsächlich, das heißt hauptsächlich, aber es verstärkt sich ja. Und ich spreche ja auch schon so mit Kollegen, die gucken nicht mal mehr einen Chart an, sondern analysieren sie ganz andere Themen und sind deutlich erfolgreicher als diejenigen, die eben noch nach Lineal und Zeichenbrettern dementsprechend daran gehen.
Es ist eine ganz schwierige Frage. Ich denke, es sind immer wieder Sachen erfolgreich, wo nicht so die Menge drauf schaut. Mhm. Zum Beispiel beschäftige ich mich jetzt im Moment ziemlich viel mit Saisonalitäten, Saisonalitätsanalyse. Also zum Beispiel, wenn die Aktie jetzt einfach zum Beispiel fällt und es ist einfach wichtig zu wissen, jetzt einfach Beispiel DAX, der steht jetzt vor einer schwierigen Saisonalität. So was ist, sind historisch betrachtet saisonal schwierige Monate, August, September, Oktober. Und ist einfach gut zu wissen, weil das ist einfach eine Komponente, die da noch dazukommt und eine Komponente, wo nicht so viele drauf schauen. Was heutzutage speziell nicht mehr ganz so gut funktioniert, wie zum Beispiel in den 90er Jahren, sind so einfache Ausbrüche an so Pivotpunkten. Mhm. Also gestriges Hoch, gestriges Tief und also Sachen, wenn der Kurs da drüber geht und drunter geht. Dann habe ich das Ende der 90er Jahre noch beobachtet mit ganz einfachen Handelssystemen. Mhm. Also zum Beispiel der Markt war gestern schon bullisch, eröffnet heute höher, geht dann an das gestrige Hoch und dann konnte man relativ gut short gehen. Mhm. Während heutzutage diese einfachen Sachen, die jeder programmieren kann, gehen dann ganz viele Handelssysteme natürlich drauf los und viele machen dann gerade den Umkehreffekt Und die Computer sind so intelligent, dass die, also die Leute, die den Computer programmieren, sind intelligent, dass sie diese Punkte halt nehmen und dann dreht da häufiger der Markt, als es früher war. Mhm. Und andere Sachen, du hast gerade Trendlinien angesprochen,
ja,
sind zum Beispiel noch nach meiner Erfahrung, also wenn ich diskretionär trade im kurzfristigen Bereich, das mache ich auch ein bisschen, ich habe da so getrennte Konten, um nicht Investment und kurzfristiges Trading zu vermischen. Mhm. Also in dem kurzfristigen Bereich habe ich festgestellt, dass vielmal solche einfachen Sachen wie Trendlinien zum Beispiel noch besser funktionieren als solche gestrigen Hochs,
ja,
weil der Computer kann nicht so einfach eine Trendlinie reinmalen, mhm, wie der Mensch.
Das stimmt.
Die machen das nicht so häufig.
Ja.
Und, ja.
Trendlinien sind ja auch hochgradig subjektiv im Endeffekt.
Genau.
Weil der eine nimmt halt das Tief, der andere nimmt den Schlusskurs, richtig, oder das Hoch oder den Schlusskurs,
genau,
und alles, was dazwischen ist. Für mich persönlich ist es auch eher so eine Orientierung, was macht denn der Markt so in diesem Bereich von dieser Linie und
richtig,
welche Kerze. Ich schaue da gerne nochmal auf Kerzen.
Ja.
Hat man jetzt wunderbar zum Beispiel noch sehen können, Dow Jones, Tageschart, dass man dann eben sieht, wenn an dieser entsprechenden Linie oder in dem Bereich für mich so eine Hammerkerze dann entsteht, es gab es da zwei nach der Korrektur, das ist ein gängiges Muster logischerweise.
Das habe ich gesehen, ja, du hast da so ein Kontraktionssystem, mhm, quasi, was mit Bollinger Bänder arbeitet, zusammen mit, genau, Candlesticks.
Ja.
Ich arbeite auch mit Bollinger Bändern. Mhm. Was mir an Bollinger Bändern richtig gut gefällt, dass die sich halt den Markt anpassen. Mhm. Also du kannst, absolut, für jeden Markt ein Bollinger Band nehmen, ja, und es passt sich der Volatilität an. Es ist nicht statisch, es, ja, geht immer mit, was der Markt macht.
Ja, ja,
das ist das ganz Schöne, wichtig.
Also das sehe ich genauso. Die geben, du brauchst keine Meinung zu haben, ob der Markt noch steigt oder fällt. Die Bänder werden dir das schon sagen,
ja,
ob der Markt noch steigt oder fällt und dich dann dementsprechend rausnehmen. Und so genau, ist halt meine Expander-Idee.
Ja, ja. Ich habe ein bisschen eine andere Strategie, mhm, die zeige ich heute Abend auch beim VTAD,
ja,
die in dem Buch ist. Die geht mit Ausbrüchen. Aber die Bollinger Bänder haben natürlich, also das gibt beide, mhm, mit Bollinger Bändern gibt es ganz viele verschiedene Strategien. Mhm. Ich glaube, wenn die Bollinger, es kommt auch darauf an, wie viele Standardabweichungen geht man weg von dem gleitenden Durchschnitt, mhm, und arbeitet man mit Indizes oder mit Aktien.
Ja.
Also ein Aktienindex ist ja was viel trägeres als eine einzelne Aktie. Mhm. Und da sind zwei Standardabweichungen, also der Abstand, mhm, von dem gleitenden Durchschnitt von der Mitte sind da schon relativ viel.
Ja.
Während Aktien, wenn sowas ausbricht, zum Beispiel so jetzt so eine Advanced Micro Devices, mhm, oder auch eine Tesla, die können teilweise schon Ausbrüche machen, die sind wesentlich größer. Und dann habe ich da einen anderen Ansatz, der quasi aus vielen, vielen Aktien die raussucht, die besonders stark ausbrechen,
ja,
und dann ein Stück weit in die Richtung mitgeht von dem Ausbruch. Mhm. Oder vielleicht bildet sich sogar ein Trend, der kann 1-2 Jahre gehen.
Ja.
Aber da bin ich natürlich dann wieder beim langfristigen Trading. Mhm. Kurzfristig habe ich auch ganz oft beobachtet, dass der Kurs eines Bollinger Band geht, mhm, und dann kommt er erstmal zurück.
Klar.
Und dann braucht er vielleicht ein paar Tage oder so,
ja,
bis er dann nochmal in diese Richtung weitergeht.
Ja. Die Korrektur lässt sich damit,
genau,
ganz gut erkennen. Jetzt nicht, ja, immer, ne, damit wir uns auch hier,
richtig,
einig sind, sondern ganz gut erkennen und eben auch identifizieren, auch unter dem Aspekt, dass natürlich die Bewegung einfach überreizt ist irgendwann. Ja.
Richtig.
Also es geht ja nicht immer nur in eine Richtung, es geht dann eben auch mal in die andere.
Genau.
Das freut mich, dass du das auch so
da
identifizierst.
Also ich denke, das hängt halt wirklich von ab, wie weit der Kurs wegläuft. Mhm. Wenn die Bollinger Bänder eher noch wenige Standardabweichungen groß sind, dann sind das eher so die Fehlausbrüche. Mhm. Und ich habe festgestellt, um wirklich die wirklichen Ausbrüche zu finden, mhm, die viel seltener sind, mhm, muss der Markt schon deutlich weiter weglaufen.
Ja.
Aber meistens kommt er immer wieder zurück und hin und her. Mhm. Und das ist ja auch gerade das, was es ein bisschen schwieriger gemacht hat gegenüber früher,
ja,
dieses Fehlausbruch-Trading. Aber das ist natürlich im kurzfristigen Bereich eigentlich ein ganz schönes Muster. Und, mhm, mit diesen Candlesticks, da steckt ziemlich viel Psychologie drin.
Ja.
Wenn so ein Markt dann nach oben geht, hat aber dann wieder gedreht und wollte da wirklich nicht hin, ist, ja, überkauft,
ja,
und geht dann wieder in die andere Richtung. Aber
du sagst es. Also für mich ist so ein Hammer oder ein Shootingstar eigentlich das personifiziert, das Bild des Schmerzes.
Ja. Genau, ja klar.
Also viel mehr kann man kaum irgendwie das rauslesen. Es ist Schmerz, der einfach alles sagt. Ja. Hier sind viele Leute auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ja, und dementsprechend ist das eine Möglichkeit, um eben einfach das auch aufzugreifen.
Richtig.
Du hast ja hier in deinem Buch Trading Systems, gehst ja auch darauf ein, Handelssysteme zu entwickeln, zu testen. Was beinhaltet denn ein gutes, solides, stabiles Handelssystem? Worauf kommt es da an?
Also es kann ein ganz einfacher Prozess sein und es kann ein ganz schwieriger Prozess sein. Mhm. Und nach meiner Erfahrung ist die, dass wenn der Prozess einfach ist, sind die Systeme meistens besser.
Ja.
Also zum Beispiel habe ich hier in dem Buch ein System, Monatsanfang, das haben verschiedene andere Trader, haben das auch in Deutschland oder auch international, den Effekt gibt es einfach. Ja, dass zum Beispiel jeden Monatsanfang im Durchschnitt ein bisschen Geld in den Markt fließt. Mhm. Und irgendwann habe ich das halt gesehen, dass es diesen Effekt gibt. Der ist auch begründet, weil da ist natürlich am Monatswechsel, die Leute kriegen im Endeffekt ihren Lohn, das ist immer noch so. Mhm. Für Fonds ist es auch wichtig, da wird immer abgerechnet. Mhm. Also ganz viele Sachen passieren um den Monatswechsel.
Sparplan.
Genau. Ja. Und dann kann man relativ ein einfaches System bauen, was auf vielen, vielen Märkten funktioniert. Mhm. Und dann muss man aber andererseits aufpassen. Das wäre jetzt ein Beispiel einfach von einem guten System, was man hernehmen kann, was funktioniert. Und man könnte, wenn man mehrere solche Systeme hat, die miteinander kombinieren. Mhm. Das ist eine gute Möglichkeit. Das andere, wenn jetzt eine komplizierte Fall, den bespreche ich jetzt auch mal, da bin ich am Anfang total in die Falle getappt, als ich angefangen habe, Handelssysteme zu entwickeln, weil ich einfach optimiert habe. Man kann zwei gleitende Durchschnitte nehmen und die einfach so viel optimieren und dann ein Trendfolgesystem bauen. Und wenn man lang genug rumoptimiert, hat man eine gute Kapitalkurve in der Vergangenheit. Mhm. Das Problem ist halt, es wird im realen Handel zusammenbrechen, wenn man zu viele Parameter da drin hat.
Ja.
Darum geht es ein bisschen in meinem Buch. Das richtet sich dann mehr an so Leute, die wirklich technisch dann interessiert sind und AMI-Broker lernen wollen, um wirklich Systeme selber zu entwickeln. Aber da muss man aufpassen, dass man das nicht überoptimiert. Mhm. Und ein Ausweg, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein Bollinger-Bandsystem nehmen als Ausbruch, wenn man das auf einem einzelnen Markt nimmt, könnte man das ja anpassen. Ja, man könnte die Länge anpassen und die Weite von dem System und so lange optimieren, bis es funktioniert.
Ja, Curve-Fitting.
Aber das bringt da nichts, genau, du sagst es. Und ich bin dann den Weg gegangen, dass ich einfach ein System den Ausbruch so schwierig gemacht habe, also ich mache das jetzt relativ einfach, dass der Markt ganz weit wegkommen muss auf so eine Aktie, bis er ein Kaufsignal erzeugt. Das führt dazu, dass zum Beispiel eine Daimler-Aktie, die hat bei mir in den letzten 20 Jahren ein einziges Bollinger-Signal gehabt, weil die Daimler-Aktie im Moment, die geht ja jetzt mehr runter oder seitwärts. Mhm. Und wenn die hochgeht, muss die in meinem System extrem hochgehen.
Ja.
Und dann kann man sagen, ja gut, dann kann man das System nicht auf eine Daimler-Aktie anwenden. Der Ausweg besteht dann darin, dass man dieses profitable System, was seltener auftritt, einfach auf ganz viele Aktien gleichzeitig anwendet. Das heißt, im Prinzip lasse ich dann den PC 100 Aktien Minimum scannen, oder besser sind 500, zum Beispiel S&P 500, und lasse den jeden Tag scannen nach Signalen. Wo gibt es denn eine Aktie, die jetzt gerade diesen großen Ausbruch macht? Und so kann man im Prinzip trotzdem noch ein robustes Signal finden, was profitabel ist, ohne dieses Curve-Fitting zu machen.
Ja. Was uns ja im Endeffekt zu diesem Thema Backtesting bringt.
Ja.
Es gibt ja Pros und Cons. Ja, man kann
auf jeden
sagen,
Fall.
Ich schaue auf den Chart und mache halt sozusagen visuell manuelles Backtesting.
Ja.
Gerade dann, wenn ich viel diskretionär handle oder auch kurzfristig handle. Aber es gibt natürlich auch so die Situation oder halt die Möglichkeit, AMI-Broker oder auch andere Systeme dann eben zu nutzen, um eben einfach das rechnerische Backtesting zu machen. Wo liegt denn der Vorteil tatsächlich? Und wo könnten Stolperfallen lauern?
Also auf den Chart gucken. Ich finde das das Allerwichtigste, dass man erstmal auf den Chart guckt, weil man kann nicht einfach ein Handelssystem einfach so aus dem Trockenen ohne Markterfahrung entwickeln. Man muss ein Gespür haben für den Markt. Man muss mal ein paar Signale sehen und man kann nicht einfach den Computer losrechnen lassen. Wenn man einfach den Computer rechnen lässt, ohne dass man Ahnung hat von den Märkten, dann würde man Jahre rechnen und man findet aber nichts Richtiges. Man muss eine gewisse Markterfahrung haben. Und das Schwierige, sage ich mal, für Anfänger ist, wo fängt man an? Ich fange im Prinzip immer wieder an, also mache ich das seit den 90er Jahren, dass ich einfach Literatur studiere, gucke, was andere Trader machen. Also ich orientiere mich vor allen Dingen an Tradern, die erfolgreich sind.
Idealerweise.
Also, idealerweise, genau. Es gibt ja einen Haufen Leute, die irgendwelche Patterns publizieren.
Ja.
Ich will jetzt da niemand irgendwie schlecht reden, aber jeder Dritte hat irgendwie einen eigenen Indikator, den er irgendwie nach sich benennt. Ich gucke halt, welche Systeme sind langfristig erfolgreich, wie zum Beispiel bei diesem IV-Portfolio, wo halt jemand auch mit einem relativ einfachen System eine Rotation aus 5 Marktgruppen, wo man quasi immer wieder investiert in Aktien, in Immobilien, Anleihen und Rohstoffe, das wären jetzt 4 Marktgruppen, aber das ist ein Amerikaner, der das entwickelt hat, mit Faber, und er teilt dann noch die Aktien in Aktien USA und Aktien Rest der Welt. Ich habe es mittlerweile noch weiter untergliedert, so in Anlehnung an Jesse Livermore, noch in einzelne Branchen, habe jetzt 11 Marktgruppen.
Okay.
Und im Prinzip ist es eine Rotation.
Ja.
Man guckt immer, welche die letzten 10 Monate am stärksten waren. Im Moment wäre das zum Beispiel Gold und die US-Aktien, angeführt von Technologie.
Ja.
Und dann würde man jetzt immer noch, im Prinzip so lange wie der Trend hält, geht man in diese Marktgruppen rein. Und jetzt fragen Sie mich natürlich, oder du mich, für die Zuschauer jetzt, wie lange hält der Trend? Das weiß man halt nicht.
Weiß keiner.
Aber jetzt einfach nur rauszugehen aus Edelmetallen oder aus diesen Technologieaktien, nur weil der Markt hochgelaufen ist, das kann man nie wissen, wann der Trend endet. Ich weiß noch genau, wie das 1999 war. Da hatte ich mein Depot voll mit Technologieaktien, sowas wie Nokia, SAP, und habe auch die ganze Zeit die Literatur studiert und gesehen, dass alle möglichen Indikatoren waren heiß gelaufen, ähnlich wie jetzt.
Vollkommen überkauft
wahrscheinlich. Völlig überkauft, und trotzdem ist der Markt noch von Oktober 99 bis März 2000 hat sich nochmal verdoppelt, diese ganzen Technologieaktien. Und niemand weiß, wie weit das geht. Und Meb Faber setzt dann einfach auf dem 10-Monats-Durchschnitt einen Stopp. Das entspricht ungefähr der 200-Tage-Linie.
Ja.
Es ist natürlich jetzt der Nasdaq so weit von der 200-Tage-Linie weg, dass der Stopp sehr weit ist.
Sehr teuer, ja.
Genau.
Ja.
Drum nimmt er immer die besten 3 Marktgruppen aus 5. Das ist theoretisch, wenn die eine Marktgruppe abstürzt, jetzt zum Beispiel Technologie, hat natürlich, können sehr weit hochlaufen, aber hat auch eine hohe Fallhöhe andererseits, natürlich, wenn die mal korrigieren. Und dass man da nicht völlig in einer Marktgruppe ausgesetzt ist.
Ja.
Eine weitere Strategie außer dem IV-Portfolio, was ich umgesetzt habe, für die Firma Lenz & Partner habe ich das eigentlich zuerst programmiert. Da können Leute einfach Aktien dann sortieren und scannen. Und ist dieser Andreas Klino, der hat so ein Momentum-System, dass er im Prinzip jede Woche guckt aus dem S&P 500-Universum. So ein bisschen ähnlich wie das Bollinger-System.
Ja.
Dass man einfach immer guckt, auf die Aktien schaut, die am stärksten steigen. Und es hat sich halt historisch gezeigt, dass die am stärksten steigen, so einen gewissen Trend kriegen, immer noch weiter steigen. Man sieht es ja jetzt an so Aktien wie Amazon, Apple, Facebook, die steigen immer weiter. Jeder denkt, die müssen fallen, aber das hat ja einen Grund auch, warum die steigen. Die müssen
gar nichts.
Genau. Man muss aber aufpassen bei dem Momentum, dass man Aktien nimmt mit einer großen Marktkapitalisierung, weil je größer die sind von der Marktkapitalisierung, desto stabiler sind die eigentlich in ihren Trends. Während wenn die ganz klein sind, dann sind die mehr, kann man sich das so vorstellen, wie Schiffe im Wind.
Klar.
Wenn der Wind dann schneller, wenn der Wind dreht, dann drehen diese Schiffe auch viel schneller.
Ja klar, und dann ist natürlich ein großer Player kann den ganzen Markt machen. Und das
genau.
ist natürlich bei den Schwergewichten dann nicht so.
Schwierig.
Ja. Dann wird man nicht so zum Spielball
genau.
der Gewalten sozusagen.
Richtig. Oder?
Was machen denn aus deiner Sicht die meisten Anleger falsch?
Also ich denke, dass viele einfach zu unsystematisch unterwegs sind. Mhm. Dass es viele zum Beispiel schaffen, in Anführungszeichen, obwohl der Markt steigt, verlieren die Geld. Und das ja. liegt halt einfach dran, weil die im Prinzip überhaupt keinen Plan haben. Mhm. Also ich habe im Endeffekt auch so angefangen. Jeder fängt so an.
Ja, wie soll es auch anders gehen?
Genau. Ja,
leider.
Der Markt steigt und dann findet man halt was und kauft das. Und
ja.
ich würde jetzt auch niemand sagen, dass er was richtig Schlechtes gemacht hat, wenn er eine Wirecard gekauft hat, mhm. weil es stand überall. Selbst da haben sich die Politiker und alle ja. Börsenaufsicht, die haben alle massiv geschlafen.
Ja.
Und, aber viele sind dann halt ohne System unterwegs und das System hätte in dem Fall ja schon einfach sein können, dass sie einfach einen Stopp haben
ja.
und dann irgendwann aus dieser Aktie rausgehen und nicht in so einen Modus verfallen, ah ja, sind ja jetzt nur Buchverluste, es kommt wieder hoch und das sind solche typischen Anfängerfehler halt, dass die Leute viel zu lang immer glauben, es müsste wieder drehen. Mhm. Ich glaube, 80% aller Autofahrer glauben, dass sie zu den besten 10% gehören oder irgendwie so.
Kann schon gar nicht
sein.
Der
Mensch überschätzt sich einfach gnadenlos ja. die ganze Zeit. Und ich nehme mich da auch selber nicht aus, wenn ich jetzt solche Systeme zum Beispiel habe, wie IV Portfolio. Mhm. Und zu Anfang des Jahres waren da die Anleihen auf Kauf. Ja, da. Und dann muss man in Anleihen investieren. Mhm. Und das ist total kontraintuitiv.
Ja.
Wenn ich dann sehe, wie die Anleihen, ja die Notenbanken drucken Geld in Billionenhöhe, jetzt war ja gerade wieder von der EZB 700 Milliarden Euro in irgendwelche Rettungsprogramme und da sind mir eigentlich jetzt im Moment die Anleihen sehr riskant mhm. und nach einer anderen Strategie, Ray Dalio, auch so ein Fondsmanager, der einmal im Jahr umschichtet, im Prinzip ein Rebalancing macht, einmal pro Jahr, mhm. er gewichtet deswegen auch Gold höher und Aktien. Aber wie gesagt, dann kriege ich halt so ein Signal für die Anleihen. Mhm. Und da habe ich das jetzt auch mit meinem persönlichen Geld nicht so hoch gewichtet. Mhm. Und der Markt hat es mir gezeigt im Endeffekt, dass es falsch war. Die Anleihen sind ja bombastisch gelaufen.
Ja.
Aber wer will sie? Und mit einem riesigen Rücksetzer halt in der Corona-Krise, wo ich kurz recht gehabt habe,
ja.
der aber längst wieder ausgestanden ist, aber das kann man halt alles nicht wissen vorher. Und im ja. Endeffekt hätte man dem System vertraut, mhm. wäre dem gefolgt, mhm. wäre es besser.
Ja.
Und selbst ich denke da manchmal, ja gut, ich bin einfach schleuer als die Systeme. Und ich find's auch okay, dass man manchmal sagt, okay, ich halte mich nicht an mein System. Mhm. Es kommt immer darauf an, ich denke, man muss sich die Regeln vorher festlegen. Ist das jetzt, was mache ich? Ich habe hier Geld, mhm. was mache ich? Mhm. Ist das für mich Investment, wo ich einmal im Jahr, sage ich mal, Aktien, Anleihen, Gold,
ja.
so ein Investmenttopf? Ist es für mich Trading, wo ich sage, ich will da wöchentlich oder täglich oder wie auch immer Bollinger-Signale traden?
Mhm.
Ist es ein CFD-Konto, wo ich vielleicht intraday was mache? Mhm. Und ganz wichtig ist, dass man, was man für sich festlegt, dass man das dann auch durchzieht
ja.
und nicht jetzt von dem, am Anfang war man Investor und jetzt plötzlich, ach, jetzt bin ich Trader, jetzt trade ich da mal los auf dem Konto, weil ich sehe da jetzt gerade was, da ist jetzt eine Chance. Das ist das Allergefährlichste. Also man steht sich eigentlich dann einfach selber im Weg, wenn man die Disziplin nicht hat.
Ja, also das Hin- und Herspringen, ja, ja. es gibt ja auch viele Trader, aus denen werden dann Investoren, weil sie eben einfach ihre Schieflage nicht auflösen.
Genau, wie jetzt bei Wirecard, wenn die dann sagen, okay, jetzt trade ich das oder so.
Ah, das war kurzfristig gedacht, ist aber, glaube ich, eine gute Story.
Genau.
Ja, da bleibe ich dran. Ja, was bleibt dir auch anderes übrig,
richtig.
Als zu hoffen, dass du da irgendwie wieder vom Fleck kommst. Aber das ist natürlich nicht die Idee. Das hat ja auch nichts mit Professionalität zu tun.
Genau.
Aber du hast es ja eben schon so ein bisschen ins Gespräch gebracht, das Thema der Psychologie. Ja, also das heißt, warum verfolge ich mein eigenes System nicht, wenn ich voraussetze, ich habe eins und habe trotzdem, und das finde ich spannend, dass du auch sagst, das passiert mir auch, habe trotzdem eine Gegengehandlung, weil ich glaube es einfach nicht. Nee, ich weiß es wieder mal besser. So, und das ist ja eine typisch menschliche Eigenschaft.
Es ist einfach schwierig, weil das Problem ist auch, Systeme haben genauso Rückgangsphasen wie der diskretionäre Trader.
Ja, natürlich.
Und bei einem, man muss gar nicht mal glauben, dass man, wenn man einem Handelssystem folgt, dass es so viel einfacher wäre, als wenn man diskretionär handelt. Hm. Es ist eigentlich einfacher, wenn man dem System komplett vertrauen kann.
Ja.
Also wenn ich wirklich dran glaube, idealerweise habe ich das System selber entwickelt, idealerweise hat es eine Logik, wie zum Beispiel so ein Monatsanfangssystem, weil das Vertrauen ist ganz wichtig, weil wie jeder diskretionäre Händler wird auch dieses Handelssystem irgendwann mal einen Rückgang haben von 10%, vielleicht 20%.
Ja.
Und normalerweise sollte es nicht viel höher sein, weil Verluste sind okay, aber wenn die Verluste zu groß wären, dann wird es irgendwann mal dazu führen, dass man nicht mehr handeln will oder kann, das ist klar.
Ja.
Also muss man im Prinzip sich an seinen Plan halten, aber wie gesagt, es ist nicht einfach, weil so Rückgangsphasen kommen. Und was eigentlich das Einzige ist, was man machen kann, ist, dass man halt mehrere verschiedene Systeme hat. Zum Beispiel, dass man halt langfristige Sachen hat, kurzfristige oder vielleicht einen Teil diskretionär tradet, weil jedes System in jedem Zeithorizont wird irgendwann mal Drawdowns erleben.
Ja.
Nur halt ist immer die Frage, wie groß die sind. Also zum Beispiel bei diesem Ivy-Portfolio von Mitt Farber, das Buch habe ich auch dabei, das ist dieses hier, gibt es leider auch nur auf Englisch. Mhm. Da ist halt eine wichtige Regel, dass man immer, wenn der Markt unter den 10-Monats-Durchschnitt fällt, das ist ein ganz langfristiges System, wo man auch eine Position vielleicht mal ein Jahr oder so drin haben kann oder noch länger, dass man dann rausgeht, dass man dann halt 10% oder 20% verliert in so einem Nasdaq und halt nicht 80%. Ja. Man muss halt überlegen, Nasdaq hat halt im Jahr von 2000 bis 2003 hat der Nasdaq 80% verloren. Und der neue Markt, das weiß ich jetzt noch, da war beim Börsenteam Darmstadt, so ein kleiner akademischer Verein, da war so ein, ja, der hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung an der Börse und hat den ganzen neuen Markt mitgemacht. Es hat aber dazu geführt, dass er sehr selbstsicher war. Und diese Gefahr haben jetzt auch viele, viele junge Trader nach meiner Meinung, die noch nie eine Krise erlebt haben, nicht mal 2008 erlebt haben. Die haben jetzt nur 10 Jahre Aufschwung erlebt, es geht immer nur hoch. Und dieser Trader damals, der hat im Jahr 2001, war das, da war der neue Markt, der war ja in der Spitze so hoch wie der DAX bei 8000.
Ja.
Und dann sind die beide runtergekommen, der neue Markt und der DAX, und waren dann so ungefähr bei 3000. Und da hat er gesagt an so einem Stammtisch, jetzt ist der neue Markt bei 3000, aber jetzt kaufe ich. Der hatte einfach nur immer steigende Kurse gesehen, hat gesagt, von 8000 bis 3000, so eine große Korrektur. Und der neue Markt ging ja noch bis auf 100, glaube ich, bis er dann irgendwann mal komplett verschwand und dann kam der Tic-Tacs.
Ja.
Und ist ja Wahnsinn im Prinzip, was jetzt in den USA abläuft mit den Robin Hood-Tradern, die aber im Moment mehr richtiger liegen als viele Profis. Viele Profis sind die ganze Zeit pessimistisch und short.
Ja.
Da gehöre ich auch nicht dazu, weil ich denke, dass die massive Liquidität der Notenbanken einfach dafür sorgt, dass es hochgeht. Aber wie gesagt, ich habe da immer meinen Stopp im Markt. Aber im Prinzip glaube ich langfristig dran, dass diese Liquidität, wenn wir Negativzinsen haben auf den Konten, auf den Sparkonten, da eigentlich muss da noch viel mehr Geld mobilisiert werden, weil wie kann ich mein Geld für minus 0,5% jemand geben, der noch weiter Geld druckt?
Gar nicht.
Das geht nicht.
Gar nicht. Also von daher hast du...
Finde ich, muss man traden und man muss Aktien kaufen,
ob
man will oder nicht, zumindest mit einem Teil, weil man kann es einfach nicht. Oder investieren, Immobilien irgendwie.
Ja.
Oder in Gold, apropos Gold.
$2000.
Genau, da gehen im Endeffekt, ja genau, das Gold ist gestiegen, aber es gehen verschiedene Steuerschlupflöcher immer mehr zu. Also bis Januar konnte man noch 10.000 Euro einfach Goldmünzen kaufen und ab diesem Jahr, ohne das anzugeben, also anonym, dieses Jahr offiziell wegen Geldwäsche, Wobei ich glaube, Privatanleger, Geldwäsche, 2000 Euro. Aber egal, sei es drum. Bis 2000 Euro kann man jetzt noch Gold kaufen. Mhm. Und viele Privatanleger haben ja Gold-ETFs. Mhm. Und die sollen jetzt auch besteuert werden.
Ab nächstem Jahr, also ab
21. nächsten Jahr. Das heißt, da geht wieder mal ein Schlupfloch zu. Und jo.
Ja. Ja.
Was halt für gewisse Sachen es nicht einfacher macht. Wo man halt auch sieht, dass der Staat im Prinzip einfach auch das Geld, was es ausgegeben wird für die Programme, er probiert es irgendwo wieder herzuholen.
Ein gewisser Finanzbedarf ist festzustellen.
Richtig. Formulier was weiß ich. Also sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Genau. Sorry.
Nee, passt schon, gehört ja auch mit dazu. Im Endeffekt die Frage ja. Portfolio, wo kann ich einfach Chancen nutzen, wo schließen sich Chancen wieder? Und
richtig.
Na, das kann natürlich auch so sein. Lohnt sich eine Anlage noch in ein Produkt oder lohnt sich es eben nicht mehr?
Genau.
Und gibt es eben andere Alternativen. So festverzinsliches lohnt sich eben weniger.
Richtig.
Gold, etc. Produkt lohnt sich jetzt dann eben auch nicht mehr im Verhältnis zu anderen Dingen. Ich glaube, so können wir es vielleicht einfach am besten so formulieren.
Ich würde es nicht sagen langfristig, dass es sich nicht lohnt. Hm. Also als Investor, wenn man zum Beispiel Ray Dalio sieht, dieser große Hedgefondsmanager von Bridgewater Associates, er sagt schon über ein Jahr, dass man Gold mehr in sein Portfolio packen soll.
Ja.
Eine Alternative ist übrigens auch Silber. Hm. Industriemetall muss man halt einmalig am Anfang versteuern, aber das hat kleinere Stückelungen und viele argumentieren dann immer mit dem Gold-Silber-Verhältnis, es hätte Nachholbedarf. Ja. Bin ich nicht so ein Freund davon, von diesem Nachholbedarf, weil ich bin eher so der Freund von dem Trend, aber tatsächlich ist Gold einfach so massiv unterbewertet, gerade wenn man sich langfristige Charts anguckt, zum Beispiel von Silber gegenüber Aktien und von Gold zu Aktien, das echt einen Nachholbedarf hat.
Okay.
Kurzfristig ist es auch überkauft.
Aber klar, sehr gut. Aber es gibt ja eine Korrektur aktuell, zumindest hier so im Mitte August 2020 herum, gibt es aktuell eine Korrektur.
Definitiv.
Aber du meinst, danach können wir nochmal einen Anstieg.
Ich meine, ich probiere es nichts vorauszusagen, aber von der fundamentalen Sicht her, wenn die Zinsen niedrig bleiben, es gibt halt eine extreme Korrelation von Gold und Anleihen. Mhm. Wenn die Amerikaner wirklich anfangen würden, von ihrer ultraleichten Geldpolitik runterzugehen, wieder Richtung Zinserhöhungen gehen würden, dann wäre das natürlich für Edelmetalle auch ein ziemlicher Schock, der nicht eingepreist ist im Moment im Markt.
Ja.
Aber im Moment deutet wirklich nichts darauf hin und die Trends sind intakt. Und es sind einfach Massen an Bargeld, die auf Sparbüchern und Lebensversicherungen liegen. Mhm. Und wenn nur zum Beispiel Versicherungen mit einem Prozentsatz in diese Anlageklasse Gold gehen würden, würde das schon den Markt stützen. Aber wir reden vielleicht. Ja. Also ich würde sagen, das ist die Frage hier an der Stelle, ob man Investor ist, ja? Investor, zum Beispiel jetzt mit Ray Dalio, wo man einmal im Jahr das umschichtet, dann wäre halt Gold oder Edelmetalle ein Teil davon.
Ja.
Wenn man jetzt nach MIB Faber monatlich umschichtet, dann wäre es im Moment halt auch ein Trend. Das wäre ein Bestandteil des Portfolios. Mhm. Und für kurzfristiges Trading ist es eher ungeeignet, weil kann man dann mit ETFs oder Futures oder so hantieren. Mhm. Kann man natürlich auch machen.
Klar.
Oder mit Goldminen. Ja, es stimmt eigentlich nicht, dass es ungeeignet ist, weil es hat hohe Volatilität.
Ja.
Und von daher kann man da eine Menge damit machen, wenn man sich.
Trading, ja. Am Ende, es gibt ja auch für jeden Stil das passende Produkt.
Richtig.
Ja. Wenn du Intraday, wenn du kurzfristig handelst, bist du im Future oder halt entsprechend CFDs dabei. Ansonsten hast du ETFs oder du nimmst eben Aktien,
mit
denen du eben so mittelfristig auch arbeiten kannst. Also es gibt ja, und das ist das Gute, für alle möglichen Ideen auch die passenden Produkte, auch Hebelprodukte, Hebelzertifikate sind auch das passende Produkt für den passenden Stil.
Richtig. Da hast du auch was ganz Wichtiges gesagt, was ich manchmal so bei den Seminaren erlebe, dass die Leute nicht verstehen, den Zeithorizont und das passende Produkt.
Ja.
Also zum Beispiel das IV-Portfolio, was monatlich umschichtet, was Trends ausnutzt, die ein halbes Jahr oder zwei Jahre dauern können, da kann ich mit Futures nichts machen.
Nee.
Das geht einfach nicht.
Nee, also nicht als normal.
Aber das sind halt jetzt absolute Basics-Anfängerfragen, die manchmal kommen.
Aber wichtig.
Da sind die Leute so optimistisch und denken, okay, kaufe ich ein Futures, weil Herr Jeckle sagt ja, oder seine Strategie sagt das ja, ich sage gar nichts, ich kann keine Anlageempfehlungen geben, ich setze nur die Strategien um.
Ja.
Jetzt muss man Gold kaufen und dann kaufen die in Futures, das geht nicht. Das ist der Hebel so groß und da muss man genau berechnen, wie viel kann ich pro Tag verlieren.
Ja.
Und dann kann man mit Futures kann man nur in einem ganz kurzfristigen Bereich gehen.
Davor sitzen.
Für Anfänger, finde ich, eignet sich sowas wie CFDs, wobei man da halt total aufpassen muss mit den CFD-Brokern. Wie sind die Spreads? Weil da ist halt immer der Broker dazwischen, der im Endeffekt ja auch leben muss und mitverdient ein bisschen. Aber das hat halt viele Vorteile, weil man ganz kleine Stückelungen fahren kann und einfach zum Lernen, zum Anfangen ist es extrem gut.
Absolut.
Und besser halt als direkt der Future, weil der Future, der ist so groß. Also wenn man dann jetzt auch vom DAX herkommt, dann zum Beispiel ein DAX, ja gut, ein DAX kenne ich, fange ich mal mit dem DAX Future an und dann ist ein DAX-Punkt 25 Euro und der DAX bewegt sich mal 100 oder 200 Punkte am Tag, dann kann jeder ausrechnen, wie viel Kapital er dann haben muss, wenn er da damit anfangen will zu traden.
Ja, und vor allen Dingen auch die Bewegung auszustehen oder auszuhalten. Ja,
genau, bis es dann in seine Richtung läuft, wenn es erstmal gegen ihn läuft.
Ja. So, und das ist, glaube ich, auch etwas, woran ja sicherlich viele scheitern, oder?
Definitiv.
Ja. Aber eine Frage habe ich noch. Dann kommen wir langsam so zum Ende, weil wir natürlich auch die Zeit so ein bisschen im Nacken haben.
Ja.
Wenn ich jetzt anfange mit Trading oder Anlegen, bleiben wir beim Anlegen, so ein bisschen mittelfristiger Fokus. Was ist deine wichtigste Empfehlung? Worauf muss ich unbedingt achten?
Also ich würde am Anfang sagen, dass man auf jeden Fall mit dem Trend gehen soll. Das ist meine Erfahrung. Und nicht immer denken soll, dass man es selber optimal macht, indem man es immer besser war. Also ich denke, für einen Anfänger ist das Leichteste, dass man eher das kauft, was schon am Steigen ist.
Ja.
Weil einfach immer der Anfängerfehler ist zu denken, alles was runterkommt, kommt wieder hoch. Aber es gibt einfach viele Pleiten. Ja. Und gerade jetzt in diesem Umfeld mit Corona werden wir viele, viele Pleiten sehen. Und jetzt nur zu sagen, okay, deutsche Autofirmen oder die haben so stark gelitten oder die Bank, denen geht es jetzt so schlecht, die kommen wieder hoch. Das hat einfach seinen Grund. Es hat seinen Grund, warum so US-Technologiefirmen so hoch steigen.
Ja.
Und als Anfänger lieber sich an die Erfolgreichen, an die Großen halten, vielleicht dann auch mal so, die gut bewertet sind, einfach, so sage ich jetzt mal, so ein Nahrungsmittelkonzern wie eine Nestle, auch wenn es die sympathischste Firma der Welt ist, oder so eine Coca-Cola, sind es einfach Firmen, die werden einfach nicht pleite gehen, behaupte ich mal, oder sehr, sehr schwer. Das sind einfach Basisinvestments, wo man nicht so viel, sage ich mal, falsch machen kann. Man kann bei jeder Aktie was falsch machen, aber man kann sich solche Aktien ins Depot legen, man kann schauen, wie sind die in der Geschichte, wenn man sie, also ich meine jetzt eine Chartgeschichte, wie sind die letzten paar Jahre geschwankt, da kann man sich anschauen, wenn die aus diesem so viel, man sollte jeder Aktie ein bisschen Spielraum lassen. Ich empfehle, dass man immer einen Stopp hat, dass man den sich aufschreibt. Den muss man ja nicht bei der Bank irgendwie deponieren, dass er da die ganze Zeit liegt. Aber zumindest sollte man sich den irgendwie aufschreiben, irgendwie mit Plan da dran gehen. Das würde ich einem Anfänger empfehlen.
Ja.
Ich habe am Anfang bei jeder Aktie habe ich aufgeschrieben, Grund des Kaufs, wo verkaufe ich die Aktie, wenn was passiert, wenn die zum Beispiel da drunter geht oder wenn mir das Geschäftsmodell nicht mehr gefällt. Und dann schaut man die sich in regelmäßigen Abständen an. Aber nicht einfach zu sagen, ich kaufe jetzt eine Wirecard, weil die auf einem Euro steht und die kommt wieder hoch bestimmt. Oder das wäre mein erster Tipp. Und mein nächster Tipp wäre einfach, mit einer Begeisterung es einfach mal zu tun, aber erstmal klein anfangen, sich langsam zu steigern und dann auch ruhig mal eine Schulung zu machen, um das zu lernen.
Ja.
Also je nachdem, was man halt machen will, zum Beispiel bei dir, in deiner Trader School kann man eine Schulung machen, wenn man das kurzfristige Trading machen will. Bei mir geht es halt mehr so Investment Richtung langfristige Sachen.
Ja.
Man muss es aber auch nicht machen, dass man eine Schulung macht. Man kann auch einfach sich informieren, Bücher lesen. Und dann würde ich mich zuerst einfach als Anfänger an den, an den guten orientieren. Ich sage jetzt mal Ray Dalio, den gibt es halt nur in den USA, ist jemand, den ich mir einfach angucke.
Ja.
Oder verschiedene YouTuber gucke ich mir halt an. Und zum Beispiel für Anfänger jetzt einfach mal so rausgehauen, Markus Koch.
Zum Beispiel.
Finde ich, macht man nichts verkehrt.
Ja.
Und einfach jeden Tag ein Update vom Markt. Der Mann, der ist irgendwie 25 Jahre oder so dabei, macht tagtäglich nichts anderes als Börse. Mhm. Also ich würde mir Leute angucken mit viel Erfahrung, Leute, die selbst handeln. Mhm. Und je nachdem, nach Budget, würde ich mich weiterbilden. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Und ich habe nie bereut, dass ich irgendeine Trading-Ausbildung gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel 1998 habe ich einfach mal 1000 Mark investiert.
Ja.
Und habe da so einen Futures-Lehrgang gemacht. Und habe mal von der Pike auf gelernt, wie die ganzen Futures funktionieren. Was ist eine Backwardation? Mhm. Wie geht es weiter mit den Kontrakten, bevor ich die dann später getradet habe? Und dann später war ich ja zum Beispiel auch mal in Chicago kurz auf dem Parkett 2002. Und ich habe es nie bereut, dass ich irgendwas da investiert habe. Und ich denke, wenn man begeistert ist für das Thema, wenn man das gern macht, man soll einfach aufpassen, dass man am Anfang nicht alle Begeisterung verliert, indem man alles zu stark denkt, ach, ich habe jetzt hier diese eine Idee, sondern lieber mal ein bisschen weniger in die Idee und dann aber langfristig dabei bleiben, sich fortbilden. Und dann ist es ein Thema, was wahnsinnig viel auch Spaß macht. Und neben dem Spaß, wo man auch dann einfach Geld verdient, darum geht es eigentlich.
So,
aber ich finde, bei mir war es immer auch der Spaß. Also
ja.
Ich hätte das nie so lange gemacht, wenn das mir nicht einfach unglaublich viel Spaß machen würde. Mhm. Weil man lernt dabei wahnsinnig viel. Also zum Beispiel auch in der Krise. Ich finde, man sieht jeden Tag, die Börse ist doch das Konzert der Welt, was teilweise Bewegungen vorwegnimmt, bevor sie überhaupt in der Wirtschaft ankommt, was man schon aus dem Markt sehen kann, bis es eigentlich gehen die Kurse zuerst, bevor dann hinterher auf die Nachrichten kommen.
Mhm. Gängiger Bestandteil auch der Dow-Theorie, ne?
Ja.
und dieser ganzen Geschichten, warum steigen die Kurse, ne? Oder machen die Kurse die Nachrichten oder die Nachrichten die Kurse.
Ja, spannendes
Thema. Von daher, Urban, vielen Dank für diese ganzen Einblicke und deine Sicht zum Markt, zum Trading, zur Anlage und natürlich auch die ganzen Tipps, literaturmäßig, aber auch für die ganzen Namen, die du nochmal so genannt hast, okay, die eine gute Orientierung auch geben. Und von daher nochmal vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, Wieland, danke, gerne, war schön hier.
Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und all denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook. Und vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, der Torero Trader School, um eben immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein, was Veranstaltungen, Ausbildung, Schulung, Vorträge oder auch neue Artikel angeht. In dem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal gemeinsam mit dir, wünsche dir viel Erfolg, alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Torero Trader Insights, dein Wieland Alt. Da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.